Sonntagsfeuilleton.
Herbert Pirker, Der Nabel der Welt. Es liest Harald Hart.
Ich habe ihn kennengelernt. Es war eine Begegnung auf dem Wege über das Fernsehen. Da sah ich zuerst Ausschnitte aus einer Tannhäuser-Inszenierung in New York. Den Pilgerchor stimmten Touristen an, die soeben einer Boeing entstiegen, während sie von den Wartenden auf dem Flughafen umarmt wurden. Dann kam das Interview mit dem Regisseur. Da war er. Ich vernahm, dass er die Intentionen Wagners in Bezug auf unsere heutige Zeit genau kannte. Er sprach vernehmlich mit ausladenden Kopf- und Armbewegungen. Gott, war er jung. Eben musste er der Highschool entstiegen sein. Er erklärte sein So und nicht anders. Dabei schien er, obwohl er das gar nicht tat, hoch oben zu sitzen. Schien auch, obwohl da gar keine waren, rundherum nur Spiegel zu erblicken und reflektierte sich so hundertfach. Das Ganze dauerte, weil es die zum Sport konkurrierende Kultur nach der ZIP war, keine 2 Minuten. Doch in dieser kurzen Frist zerrann mein bisheriges Wagner-Verständnis völlig. Zerknirscht und zugleich beglückt und bereichert sank ich vorm Bildschirm hin. Ich hatte ihn erblickt. Den Nabel der Welt. Dann kam der nächste Tag. Ausgeschlafen betrat ich, ein weißes Männchen im grünen Ampelfeld machte es mir vor, den ersten Zebrastreifen. Da war er wieder. Er saß am Steuer eines abbiegenden Automobils, das er eben auf mich zugesteuert hatte, und sprach, nachdem er das Seitenfenster elektrisch gesenkt hatte, auf mich ein. Was denn? Er sprach nicht, er rief, er schrie, und diesmal nicht amerikanisch wie am Vorabend, sondern wunderbar wienerisch und wirklich und tatsächlich sagte er es. Er sagte es natürlich verklausuliert, doch verstand ich, was er meinte, nämlich, dass er es sei. Und wäre nicht diese Zeitnot gewesen, die auf Zebrastreifen immer herrscht, wäre ich wieder in die Knie gegangen vor ihm. Vor dem Nabel der Welt. Es vergingen 2 Tage, da besuchte ich einen Freund, der nach einer Operation das Bett eines Krankenhauses hütete. Glücklicherweise lag er auf Klasse. Er hatte sich vor seiner Blinddarmentzündung rechtzeitig einer dieser gern zahlenden Assekuranzen verschrieben, und nun war ich da bei ihm, hatte ihn erst begrüßt, da öffnete sich die Zimmertür. Herein trat von niedrigen Schwestern, Ärztinnen und Ärzten flankiert und gefolgt, er. Ich war geblendet. Ganz in Weiß, Gloriolen umstrahlt, mit einem primarialen Stethoskop behängt, kam er ans Lager, gewährte mir mit einer gnädigen Bewegung seiner linken Hand das Verweilen im Raum, während die Subalternen mir mit flehentlich stummen Gesten das Schweigegebot zu verstehen gaben, sprach in berührender Form mit dem Kranken, sich zu ihm herablassend in der ersten Person Plural vom Befinden und vom Nachhausegehen in 2 Tagen, gab der kleinen, demütig neben ihm stehenden Pflegerin eine murmelnde Anweisung und schritt, abermals öffnete sich wie von Zauberhand die Tür, von hinnen. Ich hatte ihn wiederum erblickt. Gebannt starrte ich noch lange auf die nun wieder geschlossene Türe des Krankenzimmers, hinter der der Nabel der Welt längst verschwunden war. Ich betrat ein Espresso. Es war gerade 12 Uhr. Hunger hatte sich eingestellt. Aus dem Radio des Lokals tönte das ORF-Mittagsjournal. Schon wollte ich mich bereits beim letzten Drittel meines Toasts angekommen, nach den Nachrichten meinen eigenen Gedanken hingeben. Da hörte ich seine Stimme. Diesmal trat er akustisch in mein Leben. Zwar hatte ich nicht genau hingehört, doch musste er in die Gestalt irgendeines Industriebosses geschlüpft sein. Jedenfalls sprach er streng, ja mitunter ärgerlich. Und er ließ es Freund und Feind wissen, was zu den Fragen Wasserkraftwerke, Verbund, Naturschutz und Bürgerinitiativen aus seiner unfehlbaren und evangelienhaften Sicht zu bemerken und zu befolgen sei, und was auch Ministerinnen zur Kenntnis zu nehmen hätten. Die Stimme grollte da ein wenig. und ringsumher hielten sie beim Rühren des Zuckers in den Häferln inne, während ich vom Stockerl des Etablissements rutschte, um mich im Staub und in den Cola-Lachen des Bodens zu wälzen, schuldbewusst, bis vor wenigen Augenblicken anders als er gedacht und gehandelt zu haben. Ehrfürchtig hob ich aus dem Sudel die Arme gegen das Empfangsgerät auf der Gläserstellage. Nun hatte ich ihn auch über den Äther hören dürfen. Den Nabel der Welt. Es waren noch viele Begegnungen, die er mir huldvoll angedeihen ließ. In vielerlei Gestalt trat er mir entgegen. Doch ich erkannte ihn immer. Ob er sich nun als Polizist, als Krankenkassenbeamtin, als Gemeinderat, als erster Geiger, als Student, als Fahrkartenverkäuferin, als Landeshauptmann oder als Hausbesorger verkleidet hatte. Meine Bewunderung, Ehrerbietung und Wertschätzung waren so grenzenlos, dass ich, um an meiner Wurmhaftigkeit diesem alles Überstrahlenden gegenüber nicht zugrunde zu gehen, einer winzigen Erkenntnis Raum verschaffte. Er, der Nabel der Welt, war dieser nicht nur, sondern er hatte auch einen solchen, wie jedes warmblüterische Wesen dieses Erdballs. Und so nahm ich einen Tausch vor, nur für den Moment, nur für den Zweck der tödlichen, Respekt abbauen sollenden Mutation, um nachher den Tausch sofort rückgängig zu machen. Ein Trick, den ich meinem Mathematikprofessor bei der Entwicklung von Formeln abgeschaut hatte. Ich tauschte also das den Nabel betreffende Verb »sein« gegen das bescheidenere »haben« aus. Und für eben diesen Augenblick des Tausches besann ich mich der Anatomie jedes Wesens und tauschte, um nachher »haben« sofort wieder gegen »sein« zu ersetzen, neben dem Zeitwort auch das Subjekt. Ja, das Subjekt. Das half. Schräg dem Nabel gegenüber weist nämlich jedes Wesen immerhin, nun ja, eine andere Öffnung auf.
Harald Hart las das Sonntagsfeuilleton »Der Nabel der Welt« von Herbert Pirker.